Auf dem Weg zum Aufzug grüßt Sally jeden, den sie kennt. Und all denjenigen, die nicht in Hörweite sind, winkt sie kurz zu. Sie drückt den Knopf und wartet geduldig. Nie hat sie das Bedürfnis, mehrmals hintereinander zu drücken, wie das die anderen machen. Der Aufzug ist leer, und das ist schade, denn sie hätte sich auf dem Weg in ihr Stockwerk gerne mit jemandem unterhalten. Sie denkt an Joe, denkt daran, was für ein netter junger Mann er ist. Sie konnte schon immer erkennen, wie die Leute wirklich sind, und sie weiß, dass Joe ein wunderbarer Mensch ist. Was eigentlich für die meisten zutrifft, denkt sie, denn schließlich hat Gott einen jeden nach seinem Ebenbild geschaffen. Trotzdem wünscht sie sich, dass es mehr Menschen wie Joe gäbe, wünscht sich, es gäbe mehr, was sie für ihn tun könnte. Als der Aufzug hält, steigt sie aus, bereit, allen ein Lächeln zu schenken, doch der Korridor ist leer. Sie geht bis zum Ende des Ganges und dann durch eine Tür mit der Aufschrift Hauswartung. Der Raum ist voll ordentlich aufgeräumter Regale, auf denen sich mehrere Arten von Werkzeugen befinden, einige davon elektrisch, sowie Holz- und Metallleisten unterschiedlicher Form und Größe, verschiedene Arten von Deckeneinsätzen, Boden- und Wandkacheln, Dosen voller Kleister und Schmierfett, Gläser voller Schrauben, Nägeln und Klemmen, eine Wasserwaage, verschiedene Sägen, verschiedene Ausführungen von einfach allem. Sie geht zum Fenster und greift nach dem Glas Orangensaft, das sie 20 Minuten zuvor dort abgestellt hat, kurz bevor sie nach unten gerannt ist, um Joe guten Tag zu sagen. Sie ist nicht sicher, warum sie sich die Mühe gemacht hat. Wahrscheinlich wegen Martin. Während dieser beiden Tage im Jahr denkt sie mehr an Martin als sonst. Und das hat sie irgendwie dazu gebracht, an Joe zu denken. Leute, die nicht zu ihrer Familie gehörten, taten nicht viel, um Martin zu helfen. Einige, vor allem die Kinder in der Schule, haben sich sogar besondere Mühe gegeben, ihm das Leben schwer zu machen. Wie es allen Kindern ergeht, die anders sind. Und das wird auch immer so sein, denkt sie, als sie an ihrem Orangensaft nippt. Der Saft ist wärmer, als sie es mag. Doch der Geschmack malt immer noch ein Lächeln auf ihr Gesicht. Sie leert das Glas und geht zu einer großen Kiste, in der dicht an dicht mit Papphüllen geschützte Neonröhren stecken. Sie nimmt zwei heraus, eine für dieses Stockwerk, die andere für das Erdgeschoss. Während sie die erste kaputte Röhre ersetzt, erinnert sie sich daran, wie Martins Behinderung ihr eigenes Leben verändert hat. Weil sie mit ihm zusammen aufwuchs, entwickelte sie den Wunsch, Krankenschwester zu werden. Sie wollte lernen, Menschen zu helfen. Die letzten 3 Jahre hat sie eine Schwesternschule besucht, bis vor 6 Monaten. Es fiel ihr schwer zu entscheiden, welchen Weg sie weiterverfolgen sollte, ob sie in einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim arbeiten oder geistig Behinderten wie Martin und Joe helfen sollte. Möglichkeiten hätte es viele gegeben, doch sie bekam nie eine Chance. Martin starb, und dadurch wurde es schwieriger, den Wunsch zu verwirklichen, anderen zu helfen. Es gab zu viele Krankheiten da draußen, zu viele Viren. Selbst wenn man das Beste aus seinem Leben machte, die richtigen Dinge tat und die richtigen Entscheidungen traf, konnte man immer noch von irgendwas umgebracht werden, mit dem man geboren worden war und das die ganze Zeit nur darauf gewartet hatte, zuzuschlagen. Es existierten einfach zu viele Möglichkeiten, zu Tode zu kommen. Als sie jedoch darüber nachdachte, was Martin wohl von ihr gewollt hätte, kam es ihr wie eine Schande vor, ihre Ausbildung jetzt noch abzubrechen. Sie konnte ihm nicht mehr helfen, und nichts hätte klarer und schmerzlicher sein können, doch das brauchte sie nicht davon abzuhalten, anderen zu helfen. Am Ende hielt sie aber etwas anderes davon ab. Vor 2 Jahren wurde bei ihrem Vater Parkinson festgestellt, und kurz darauf verlor er seine Arbeit. Seither war die Krankheit immer weiter fortgeschritten. Er konnte nicht mehr arbeiten, und die wöchentliche Sozialhilfe reichte nicht aus, um die Arztrechnungen zu bezahlen. Auch die Krankenversicherung trug kaum dazu bei, den neuen Albtraum, unter dem ihre Familie litt, zu bannen. So konnte sie sich den Luxus, ihre Ausbildung zu beenden, nicht mehr leisten. Ihre Familie brauchte sie. Sie musste nicht nur helfen, ihren Vater zu versorgen, sondern auch zum Überleben der Familie beitragen. Sie musste Geld verdienen. Sie wollte etwas dazu beisteuern, damit sie das alles überstanden. Ein Freund ihres Vaters arbeitete als Hausmeister im Polizeigebäude. Dieser Freund war schon etwas älter und auf der Suche nach einem Assistenten, der eines Tages seine Stelle übernehmen würde. Sally akzeptierte den Job, und jetzt, 6 Monate später, hat sie bereits einen Schreibtisch samt der Aussicht vor seinem Fenster geerbt. Sie steigt in den Aufzug und fährt an Joes Stockwerk vorbei ins Erdgeschoss, ohne der Versuchung nachzugeben, bei ihm vorbeizuschauen. Das Polizeirevier ist eine 10 Stockwerke hohe Ödnis, die man aus Betonplatten und schlechtem Geschmack zusammengeschustert hat. Mein Zimmer ist klein, möglicherweise das kleinste im ganzen verdammten Gebäude. Doch es gehört allein mir. Ich teile es mit niemandem, und das ist das Wichtigste. Ich stelle meinen Aktenkoffer auf die Arbeitsplatte, gehe zum Fenster und blicke über die Stadt. Draußen ist es heiß, hier drin ist es warm, warm und stickig. Es ist ein wunderbares Wetter, um nicht zu arbeiten. Die Frauen auf den Straßen tragen Röcke und Tops, die aus so gut wie nichts bestehen. An einem guten Tag kann man ihnen von hier oben in die Kleider schauen. An einem wirklich guten Tag kann man ihre Brustwarzen erkennen. Am Abend werden all diese Frauen wieder verschwunden sein. Sie fürchten, das nächste Opfer zu werden, das riesengroß auf den Titelseiten erscheint. Nachts macht sich eine Stimmung von Anspannung und Angst breit. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Jetzt, untertags, tun diese Frauen alles, um den Eindruck zu erwecken, als könnte ihnen nichts Schlimmes zustoßen. Ich wende mich vom Fenster ab und öffne den obersten Knopf meines Overalls. Mein Büro besteht im Wesentlichen aus einer etwa 4 Meter langen Arbeitsfläche an der Fensterseite des Raums. Ein Stuhl bildet die andere Hälfte des Mobiliars. Überall in meinem Büro sind Farbdosen, jede Menge Lappen, Besen und Lösungsmittel verstaut, von denen ich manchmal Kopfweh bekomme. Es gibt Eimer und Mops, Werkzeuge, Kabel, zusätzliche Regalbretter und Ersatzteile aller Art. Das Büro ist hell, weil es die meiste Zeit über Sonne abbekommt. Und das ist gut so, denn nicht einmal die Hälfte der 4 Neonröhren an der Decke funktioniert. Ich vergesse immer wieder, Sally darum zu bitten, sie zu ersetzen. Und wenn es mir wieder einfällt, habe ich Angst, sie zu fragen. Ich bin sicher, sie ist vernarrt in mich, was vielen Frauen so geht. Aber bei jemandem wie Sally ist mir das unheimlich. Weil die Klimaanlage in meinem Büro nicht richtig funktioniert und das Fenster sich nicht öffnen lässt, habe ich einen elektrischen Ventilator auf meinem Schreibtisch stehen, der laut surrt, wenn ich ihn einschalte. Daneben ein Kaffeebecher mit meinem Namen. Ein wohlüberlegtes Geschenk meiner Mutter. Am einen Ende meiner Arbeitsfläche befindet sich ein gerahmtes Foto von Pickle und Jehovah. Ich hole den Eimer aus der Ecke meines Zimmers, greife nach dem Mob daneben und trete hinaus in den klimatisierten 3. Stock. Dann gehe ich in die Herrentoilette, wo es sogar noch kühler ist. Der Geruch nach Desinfektionsmitteln ist so stark, dass ich durch den Mund atmen muss, um nicht ohnmächtig zu werden. »Hi, Joe!« Ich drehe mich um und entdecke einen Mann, der mit Hilfe einer Handvoll Haargel und einem dürftigen Schnauzbart zu verhindern sucht, dass er wie ein Waschlappen aussieht. »Morgen, Constable Clyde«, sage ich und stelle den Eimer auf den Boden. »Ein schöner Morgen, was, Joe?« »Oh ja, Constable Clyde«, antworte ich und bestätige damit seine außerordentlich scharfsinnige Beobachtung. Doch genau genommen ist es nicht nur ein schöner Morgen, es war auch eine schöne Woche. Ich starre die Wand an und versuche, seinen kleinen Pimmel zu übersehen, denn es dauert einige Zeit, bis er sich endlich erleichtert hat. Er beugt die Knie, als er den Reißverschluss zuzieht, als bräuchte er so viel Schwung wie nur möglich, um seine Hose zu schließen. Er wäscht sich nicht die Hände. »Schönen Tag noch, Joe«, sagt er und lächelt mich mitleidig an. Ich lasse Wasser in meinen Eimer laufen. »Ich tue mein Bestes.« Er blinzelt mir zu und formt die Finger zu einer Pistole. Er schießt damit auf mich und schnalzt beim Hinausgehen mit der Zunge. Nachdem der Eimer voll ist und ich das Putzmittel reingeschüttet habe, wische ich mit dem Mop den Toilettenboden. Schon bald fängt das Linoleum an zu glänzen und wird zu einer Gefahr für die Gesundheit. Ich stelle ein Plastikschild auf den Boden, das mit dem Wort »Vorsicht« beschriftet ist. Es informiert darüber, dass der Boden feucht ist und zeigt ein rotes Strichmännchen, das gerade ausrutscht und kurz davor steht, sich den makellos runden Strichmännchenkopf aufzuschlagen. Ich arbeite nun schon seit 4 Jahren hier. Davor war ich arbeitslos. Ich kann mich daran erinnern, jemanden umgebracht zu haben. Den Namen weiß ich zwar nicht mehr, aber das war mein erster. Dawn oder Dan, glaube ich. Das bedeutet schon ein Name. Damals war ich 28. Meine Fantasien über eine solche Tat verschmolzen mit dem Verlangen, sie auszuführen, und schließlich musste ich es unbedingt wissen. Die Wirklichkeit war besser als die Fantasie, wenn auch viel blutiger, doch es war eine notwendige Erfahrung, und wie man so sagt, Übung macht den Meister. Ron oder Jim oder Don oder wie immer er auch hieß, muss ein wichtiger Typ gewesen sein. Denn 2 Monate, nachdem man seine Leiche gefunden hatte, wurde eine Belohnung von $50.000 ausgesetzt. Als ich ihn umbrachte, hatte er nur ein paar $100 in seiner Tasche. Also fühlte ich mich regelrecht betrogen, als ob Gott oder das Schicksal sich über mich lustig machten. Ich fing an, nervös zu werden, unruhig. Ich musste wissen, ob die Polizei kurz davor stand, mich festzunehmen. Ich konnte nicht anders. Das Bedürfnis, zu erfahren, wie weit die Ermittlungen vorangekommen waren, brachte mich in diesen 2 Monaten um den Schlaf. Ich konnte förmlich spüren, wie ich langsam zusammenbrach. Jeden Morgen starrte ich auf meine beschissene Aussicht und fragte mich, ob es das letzte Mal war, dass ich sie sah. Ich fing an zu trinken. Ich ernährte mich schlecht. Ich wurde zu einem so verzweifelten Wrack, dass ich die mutigste Tat meines Lebens vollbrachte. Ich ging aufs Polizeirevier und gestand. Detective Inspector Schroeder hat sich um mich gekümmert. Ich hatte keine Angst. Ich war viel zu gerissen, um Angst zu haben, viel gerissener als jeder Cop. Ich hatte keine Spuren hinterlassen, denn ich hatte die Leiche verbrannt, wodurch die von mir stammende DNS zerstört worden war. Dann hatte ich den verbrannten Kadaver in einen Fluss geworfen und so waren alle möglicherweise noch vorhandenen DNS-Reste fortgespielt worden. Ich wusste, was ich tat. Würde ich es nochmal machen? Definitiv nicht. Zwei Beamte saßen mir in einem kleinen Verhörzimmer gegenüber. Der Raum besaß vier Betonwände und keine Aussicht. In der Mitte standen ein Holztisch und ein paar Stühle. Topfpflanzen gab es keine. Keine Gemälde. Nur einen Spiegel. Die Beine an der Vorderseite meines Stuhls waren ein klein wenig kürzer, so dass ich ständig nach vorn rutschte, was ziemlich unbequem war. Ein Tonband stand auf dem Tisch. Heute putze ich diesen Raum jede Woche. Zuerst sagte ich, ich wolle den Mord an der Frau gestehen, die vor ein paar Monaten umgebracht worden war. »Welche Frau, Sir? Sie wissen schon, die, die tot ist und für die es eine Belohnung gibt.« »Das war ein Mann, Sir.« »Genau, den habe ich umgebracht. Kann ich jetzt mein Geld haben?« Sie hatten keine Probleme damit, meine Geschichte anzuzweifeln. Als ich die Belohnung verlangte und behauptete, ich hätte sie verdient, weil ich ihn umgebracht habe, und als ich auf die Frage, wo ich auf mein Opfer eingestochen hätte, antwortete, »Draußen irgendwo«, da war meine Rolle als Joe, der etwas zurückgeblieben ist, perfekt etabliert. Während ich mich innerhalb weniger Sekunden von Hannibal Lecter in Forrest Gump verwandelte, wurde mir klar, dass die Polizei überhaupt keine Verdächtigen hatte. Die Belohnung bekam ich nicht, dafür jedoch Kaffee und ein Sandwich. Nachdem ich in jener Nacht nach Hause gekommen war, schlief ich wie ein Stein. Am nächsten Tag fühlte ich mich wie ein neuer Mensch. Ich fühlte mich fantastisch. Als ich wiederkam, um noch ein Geständnis abzulegen, diesmal ging es um einen Mord, über den ich rein gar nichts wusste, hatten sie Mitleid mit mir. Ich war ein netter Kerl, so viel war ihnen klar, der an den falschen Orten Aufmerksamkeit suchte. Als dann jemand von ihrem Reinigungspersonal zufällig verschwand, bewarb ich mich um die Stelle und erhielt sie auch. Weil wir in einer Welt leben, die politisch besonders korrekt sein will, muss jede Behörde im ganzen Land laut Regierungsverordnung eine bestimmte Quote erfüllen, wenn es um Neueinstellungen von Leuten geht, die geistig oder körperlich nicht ganz auf der Höhe sind. Die Polizisten schienen glücklich zu sein, mich einstellen zu können, da sie der Ansicht waren, ich müsse nicht viel mehr können, als einen Staubsauger bedienen und einen Mob ins Wasser stellen. Sie konnten entweder mich nehmen oder sich auf die Lotterie einlassen, einen anderen Behinderten auszuwählen. Und so bin ich jetzt der harmlose Typ, der mit Besen und Mob durch die Korridore zieht, ein Lakai, der gerade mal den Mindestlohn bekommt. Aber wenigstens liegen die schlaflosen Nächte hinter mir. Üblicherweise brauche ich eine Stunde, um die Herrentoiletten zu reinigen, und heute ist es auch nicht anders.